Unser Bibeltext heute aus Römer 14. Wir haben ja schon 1. Korinther 8 gelesen. Warum 1. Korinther 8? Weil 1. Korinther 8 und auch in 1. Korinther Kapitel 10, ein Teil von dem Kapitel, hilft eigentlich sehr gut zum Verständnis von Römer 14, weil das eigentlich mal ja das noch näher erklärt, um was es hier geht. Und Römer 14, wir fangen gleich an mit dem ersten Vers. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Das heißt, wir sehen hier gleich in unserem ersten Vers, es gibt schwache Menschen im Glauben. Und wenn es schwache Menschen im Glauben gibt, dann ist natürlich der Umkehrschluss, dann gibt es auch starke Menschen im Glauben. Und die starken Menschen werden jetzt hier in den Versen angesprochen. Bevor wir jetzt mal näher definieren, was überhaupt ein starker und ein schwacher im Glauben ist, wollen wir viel wichtiger mal schauen, wie sollen wir uns denn da verhalten. Und zwar sehen wir, die Starken sollen die Schwachen annehmen. Also es richtet sich hier permanent eigentlich an die Starken, wie die angesprochen werden. Ist einfach deswegen logisch, weil der Starke kann natürlich manchmal eher was tun wie der Schwache. Und dieses schwache Annehmen, das hat natürlich schon was sehr Liebevolles, wenn wir sehen, hier ist von Annehmen die Rede. Und damit sehen wir gleich auch die erste Verhaltensweise. Es heißt hier, streitet nicht über Meinungen. Und es zeigt uns auch, worum es jetzt in dem Kapitel danach geht. Es zeigt nämlich, hier geht es um Meinungen. Hier geht es aber nicht um Wahrheiten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das müssen wir im Vorgriff gleich direkt entscheiden, okay, was sind hier Meinungen und was sind Wahrheiten? Also es geht hier nämlich in diesem Kapitel nicht um elementare Glaubenswahrheiten, die dahinter stehen. Ja, was ist eine Meinung, was ist eine Wahrheit? Meinungen sind was? Da können verschiedene nebeneinander stehen bleiben. Also das heißt, ob jetzt zum Beispiel ein Dieselauto oder ein Benzinauto sich schöner fahren lässt und was man davon lieber fährt, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn jetzt der eine sagt, ich mag lieber einen Benziner fahren, weil ich finde, die fahren sich schöner, und ein anderer sagt, ich fahre lieber einen Diesel, weil ich finde, die fahren sich schöner, dann sind es Meinungen und die können beide gleichberechtigt nebeneinander stehen bleiben. Und das ist in Ordnung. Aber für elementare Grundwahrheiten gilt es nicht, weil Wahrheit steht immer für sich alleine und Wahrheit ist immer intolerant. Das hat Wahrheit so an sich, weil Wahrheit lässt nichts neben sich stehen, sondern alles, was nicht Wahrheit ist, ist halt automatisch Lüge. Es gibt keine zwei Wahrheiten, sondern eins ist die Wahrheit und was nicht Wahrheit ist, ist halt gelogen. Wenn wir da bei unserem Beispiel mit den Diesel- und Benzinern bleiben, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich trinke jetzt einen Liter Benzin und es wird mir nichts ausmachen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, mach das lieber nicht, weil wenn du einen Liter Benzin trinkst, dann bin ich sehr sicher, dass du tot bist. Und jetzt könnte derjenige sagen, ja, jetzt sei doch mal nicht so intolerant, da kann doch jeder seine eigene Meinung haben. Wieso willst du mir das vorschreiben, was da richtig ist? Und da merken wir dann aber, hier geht es nicht, also hier gibt es keine zwei Meinungen mehr, sondern entweder stirbt man, wenn man einen Liter Diesel trinkt, oder halt nicht. Und da kann jetzt nur einer recht haben in dem Fall. Da gibt es eben keine zwei Meinungen. Und genau den Unterschied, den müssen wir für diesen ganzen Bibeltext uns vergegenwärtigen, um zu verstehen, was danach kommt. Es gibt im christlichen Glauben Grundwahrheiten und es gibt Meinungen. Was sind Grundwahrheiten? Ja, eine Grundwahrheit des christlichen Glaubens ist zum Beispiel, es gibt nur einen Gott. Es gibt keine weiteren Götter. Das ist eine Grundwahrheit. Und da können wir als Christen nie sagen, ja, das kann man vielleicht auch anders sehen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Götter neben Gott. Also das sind Punkte, die sind nicht verhandelbar. Das ist einfach klar. Oder zum Beispiel, die Bibel ist Gottes Wort und kein anderes Buch aus irgendeiner Religion. Das ist auch eine christliche Grundwahrheit. Unverhandelbar, nur das ist Wahrheit. Andere Meinungen kann es nicht geben daneben. Oder zum Beispiel, Jesus Christus, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Kann es auch keine anderen Meinungen geben. Aber die Mehrheit der Dinge betrifft vielleicht so in unserem ganzen Leben eher Meinungen als Wahrheiten. Ich erkläre gleich, warum. Schau mal in den Vers 2. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch, hat der Luther übersetzt. Wenn ihr jetzt Elberfelder nehmt, dann seht ihr, da steht Gemüse. Ist eigentlich das, was eher im Originaltext steht. Luther hat hier mehr den Sinn. Also ja, einer glaubt, er darf alles essen, der andere isst, der Schwache isst nur Gemüse. So, jetzt müssen wir klarstellen, diejenigen waren jetzt nicht körperlich schwach, weil sie nur Gemüse gegessen haben. Also den Vers kann man nicht gegen Veganer zum Beispiel verwenden. Dafür ist er nicht in der Bibel drinnen. Sondern sie waren schwach im Glauben. Und was ist der Gedanke, der wieder dahinter steht? Das ist 1. Korinther 8, was wir schon gelesen haben. Und da schauen wir nochmal rein, weil uns das eigentlich das sehr gut erklärt, um was es hier geht. In 1. Korinther 8, die Verse 4 bis 8. 1. Korinther 8, Verse 4 bis 8. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis, denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewohnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Ja, Korinth, eine ganz gottlose Stadt. Und damals wurde im Tempel geopfert, den Göttern in Korinth. Und dieses Opferfleisch, das konnte man dann sehr billig auf dem Markt erwerben, weil es halt vorher den Göttern geopfert wurde. Und manche Christen hatten damit ihre Schwierigkeiten und es hat ihr Gewissen belastet. Und interessant finde ich hier, dass die Begriffe stark und schwach vielleicht genau andersrum gebraucht werden, wie mancher sich das heute manchmal denkt. Weil mancher würde ja jetzt, diejenigen, die dieses Götzenopferfleisch gegessen haben, das waren die Starken. Aber diejenigen, die das nicht essen konnten, weil es ihr Gewissen nicht verkraftet hat, das waren die Schwachen. Und ich merke, Christen denken heute eigentlich manchmal genau umgekehrt. Also die denken manchmal, wer gewisse Dinge nicht tut, der ist stark. Also zum Beispiel der Christ, der gar nicht mehr ins Kino geht, das ist der ganz starke Christ zum Beispiel, weil der macht manche Sachen gar nicht mehr. Aber eigentlich laut der Definition ist derjenige der Starke, der Dinge, die an sich nicht sündig sind, tun kann, ohne dass er dabei sündigt oder sein Gewissen belastet. Und das müssen wir schon klar verstehen und unterscheiden und auch merken, dass sich manchmal eine Logik eingeschlichen hat, die genau verkehrt rum ist und die man genau um 180 Grad drehen muss. Verse 3 und 4. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Ja, wir haben jetzt hier vorher gesehen, hier hatten wir eine Entscheidung, die jeder für sich selber entscheiden konnte und was er für richtig gehalten hat bei diesem Götzenopferfleisch. Es ging hier nicht um Sünde, aber es ging hier um Probleme, die manche hatten mit einer Handlung, die andere getan haben. Und ich glaube, solche Dinge haben wir heute viel mehr als damals und auch mehr, als es vielleicht im ersten Moment den Anschein macht. Ich denke, das liegt auch einfach daran, dass die Welt komplexer geworden ist und wir eine viel größere Anzahl an Entscheidungen jeden Tag treffen müssen, die es vor 100 Jahren überhaupt nicht gab. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Beispiele und ich bin sicher, wenn ihr euch jetzt jedes Mal melden müsstet, würde sich in jedem Satz permanent das ändern, was richtig ist und falsch ist. Also zum Beispiel die Frage, Darf ein Christ Alkohol trinken? Wenn er das darf, wie viel darf er davon trinken? Und wenn ja, darf er Bier trinken oder was Stärkeres wie Wein? Oder darf er sogar Schnaps trinken? Und wenn ja, wo darf er das trinken? Wir würden lauter unterschiedliche Antworten kriegen und merken, Geschwister behandeln sowas anders. Oder mal was anderes. Darf ein Christ Aktien besitzen? Wenn wir sagen, er darf Aktien besitzen, dürfte er Aktien besitzen, die von einer Rüstungsfirma sind? Oder dürfte er vielleicht von einer Firma Aktien besitzen, die nur teilweise eine Rüstungssparte hat, aber auch anderes macht? Oder dürfte er Aktien besitzen von einer Firma, die Tabak verkauft? Und dürfte er dann Aktien besitzen von einer Firma, die zwar kein Tabak verkauft, aber die Papier verkauft, in das Zigaretten eingewickelt werden? Und dürftest du dann auch Aktien von einer Firma besitzen, die Strom liefert, den Firmen für Rüstung oder Tabak herstellen? Also das sind viele ethische Fragen. Oder wie schaut es mit der Umwelt aus? Darf man Fleisch essen? Wenn ja, darf das auch aus schlechter Tierhaltung sein? Und darf ein Christ bewusst die Umwelt schädigen? Wahrscheinlich nicht, weil Gott hat ja den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren. Aber darf er dann überhaupt Auto fahren? Und es sind so viele Fragen, und ich könnte jetzt noch 1000 Stück bringen, wo wir sehen, okay, das sind alles irgendwie Fragen, die entscheiden wir jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst. Und wir merken auch, wir entscheiden die alle irgendwie unterschiedlich. Und der eine hat gewisse Prinzipien, wo er sagt, das kann ich, und ein anderer sagt, ich kann das aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und das sind ja jetzt einfach Fragen aus dem alltäglichen Leben. Und da merken wir eben schon, wie schwierig das teilweise ist, das zu entscheiden. Und jetzt versucht mal manche Sachen, die in manchen Gemeinden stattfinden, biblisch zu entscheiden. Versucht mal aus der Bibel zu entscheiden, wie lange ein Rock sein muss oder wie lange Ärmel sein müssen. Findet da mal biblische Prinzipien. Versucht es mal herzuleiten. Und das kann ich gleich sagen, da findest du kein Prinzip in der Bibel, wo sich das 1:1 herleiten lässt mit einem verbindlichen Maßstab, wo du sagst, das sehen alle so, das ist ganz eindeutig. Und da sehen wir, okay, bei solchen Fragen ist irgendwie Ärger auch schon ein bisschen vorprogrammiert, weil sie so nicht zufriedenstellend für alle zu beantworten sind. Aber jetzt wichtiger wie jetzt die einzelnen Fragen, die ich genannt habe, ist eigentlich die Frage, wie sollen wir damit umgehen als Christen? Und egal, wie du dich jetzt da bei manchem entscheidest, wichtig ist, wie du einfach damit umgehst. Also wenn du dich entscheidest, etwas zu tun, dann heißt es hier in unseren Versen 3 und 4, dann sollst du denjenigen nicht verachten, der etwas nicht tut, so wie du es tust. Aber umgekehrt, wenn du selber was nicht tust aus irgendwelchen Gründen, dann darfst du nicht über denjenigen richten, der zu einer anderen Entscheidung kommt als du und vielleicht was doch tun kann. Und die Antwort ist, steht in Vers drinnen, warum dürfen wir das eigentlich nicht? Und die Antwort ist, weil Gott hat denjenigen angenommen. Und deswegen ist das sein Herr und dem gegenüber ist er rechenschaftsverpflichtet und nicht jedem einzelnen anderen Christen gegenüber. Wir haben nie das Recht, andere zu richten. Im Vers 4 heißt es auch, du darfst nicht über fremde Knechte richten. Und dein Bruder ist niemals dein Knecht, sondern er ist der Knecht seines Herrn Jesus Christus. Diesem steht er, diesem fällt er beurteilt ihn. Und egal welche Entscheidung er trifft bei etwas, was um Meinungen geht, nicht Wahrheiten, wieder Meinungen, der Herr wird ihn zu seinem Ziel bringen, heißt es hier im Vers 4. Verse 5 und 6. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Ja, manche haben hier einige Tage für wichtig erachtet, anderen war das egal. Ich denke, wahrscheinlich geht's hier um den Sabbat und die jüdischen Feiertage. Manche haben die aus Gewohnheit weiter halten wollen und andere waren der Meinung, nein, Christus ist das Gesetzesende und das ist hinfällig, ich muss es nicht mehr halten, weil Christus hat das Gesetz erfüllt. Sehen wir auch in Galater 4, es gibt keine Verpflichtung für Christen, diese Tage weiter zu halten, die jüdischen Feste oder Sabbat. Das ist beendet aus Galater 4. Aber wenn das jetzt jemand beschlossen hatte für sich, er mag das so handhaben, dann darf er das weiterhin. Und es heißt dann auch hier, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also das heißt, wir sehen aus unserem Text, es steht gleichberechtigt nebeneinander. Es ist eine Meinung. Er sei seiner Meinung gewiss, der andere sei auch gewiss. Die Begründung folgt gleich in Vers 6. Warum sei jeder seiner Meinung gewiss? Weil der es gehalten hat, tut's, um Gott zu ehren. Und der sich entschieden hat, es nicht zu halten, der dankt Gott auch dabei und ehrt ihn. Beide haben aus Liebe zu Gott gehandelt und es durfte hier gleichberechtigt nebeneinander stehen. Verse 7 und 9 bis 9. Denn keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir im Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Ja, da sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip in diesen Versen, nämlich, es geht niemals um uns selbst bei dem, was wir leben. Also ein Christ, der denkt, in seinem Leben geht es um ihn, der hat was Wichtiges nicht verstanden oder vielleicht den Vers hier noch nie gelesen. Ja, wenn der Christ lebt, dann lebt er für den Herrn. Und auch wenn es traurig ist, wenn ein Mensch stirbt, aber sogar das Sterben eines Christen ist auch für den Herrn. Und in Vers 9 sehen wir, dass Christus eben aus diesem Grund gestorben ist. Ja, Christus ist gestorben, weil er ist der Herr. Er herrscht über die Lebenden und über die Toten. Übrigens was ganz Interessantes nebenbei, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber ich finde es ganz interessant. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, dass es heißt, Jahwe ist der Herr, Jahwe ist der Herr, Gott ist der Herr, er ist der Herr. Und im Neuen Testament sehen wir, Christus ist der Herr, Christus ist der Herr, Christus ist der Herr. So geht es permanent weiter. Und jetzt sagt es uns eigentlich die normale Mathematik, wenn 2 mal 6 12 ist und 3 mal 4 12 ist, dann ist 2 mal 6 gleich 3 mal 4. Heißt natürlich, wenn Jahwe der Herr ist und wenn Christus der Herr ist, dann sind beide Gott. Dann ist Christus Gott. Jesus ist gestorben und lebendig geworden, damit er über alles Herr sei. Und hier sehen wir die wichtigste Botschaft, die jeder Mensch kennen muss. Diese Botschaft muss eigentlich jeder Mensch auf der Welt gehört haben. Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch, ist für die Sünder auf die Welt gekommen, weil alle Menschen schlechte Dinge taten und tun. Sie tun Dinge, die in Gottes Augen nicht gerecht sind. Und Jesus Christus hat mit seinem gerechten Leben und seinem Tod am Kreuz bezahlt für die Sünden der Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Und in Johannes 3, Vers 36, das sehen wir auch, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und hier sehen wir auch wieder den Unterschied von einer Meinung zu einer Wahrheit. Hier ist es ganz klar. Hast du den Sohn, glaubst du an Jesus Christus, so hast du das ewige Leben. Glaubst du nicht an Jesus Christus, ist Christus nicht dein Herr, dann ist der Zorn Gottes auf dir. Dann hast du das ewige Leben nicht. Ja, willst du ewiges Leben haben, glaube an Jesus Christus, glaub an den Sohn Gottes. Kehr um, tu Buße von den verkehrten Wegen. Und Christus ist für dich und mich ans Kreuz gegangen und er hat den Tod überwunden, weil er der Herr über Leben und über Tod ist. In Jesus Christus entscheidet sich das ganze Leben eines Menschen. In einer Frage, in einem Punkt entscheidet sich alles, was für die Ewigkeit Bedeutung hat. Ob ein Mensch seine Seele gewinnt oder ob er seine Seele verlieren wird. Ich möchte ein Lied zitieren, was ich finde, was es sehr gut auf den Punkt bringt, wer Jesus ist und auch was er mir bedeutet. Vielleicht kennen es manche, die früher mal katholisch waren. Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Golgatha, dem Erlöser aller Sünder, preist ihn und Halleluja. Lasst ein frohes Lied erklingen, lasst uns recht von Herzen singen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Uns vom Tode zu befreien, sank er in des Grabes Nacht. Unser Leben zu erneuern, steht er auf durch Gottes Macht. Tod, du bist im Sieg verschlungen und das Leben ist errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Uns zum Himmel zu erheben, geht er zu dem Vater hin. Lasst uns ihm zur Ehre leben, dann ist Sterben uns Gewinn. Dort zu seines Vaters Rechten ruft er zu sich die Gerechten. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Spricht für sich selbst. Ab Vers 10 sehen wir dann, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zunge sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ja, wie gesagt, wir sollen den anderen nicht richten, weil wir werden selber mal vor Gottes Richterstuhl stehen, jeder einzelne von uns. Und wir werden alle nach unseren Taten gemessen und gerichtet werden. Und Verse 11 und 12 geben da den Beweis für die Aussage, die in Vers 10 steht. Und wissend, dass Gott alleine das zusteht, zu urteilen, schreibt Paulus, wir sollen nicht unsere Zeit damit verbringen, uns untereinander zu richten und die ganze Zeit zu beurteilen, sondern wir sollen uns darauf richten, wie wir anderen, unseren Geschwistern helfen können im Glauben, auch wenn sie schwach sind im Glauben, wie wir sie da voranbringen können, dass sie was nicht anstößt oder verärgert, weil so ist es Gott wohlgefällig und dafür wird er uns gut richten. Und ich bin absolut sicher, wenn alle Christen das immer beherzigen würden, dann glaube ich, dann wäre in vielen Gemeinden schon sehr viel Streit vermieden worden und viel Leid für Geschwister auch erspart geblieben. Aber auch in Christen regiert leider viel zu oft das eigene Ich, wo dann krampfhaft auch versucht wird und Gründe gesucht werden, warum der eigene Wille gegenüber Geschwistern durchgesetzt werden muss. Anstatt, dass wir uns alle darauf beschränken, den anderen in Liebe zu tragen und ihn so anzunehmen. Ja, sogar erlaubtes Verhalten kann andere zur Sünde führen. Ich denke, man muss hier bei der Rücksichtnahme schon noch was beachten, und zwar, es geht hier um ein zur Sünde verführen. Ja, es ist jetzt nicht jedes generelle Ärgernis gemeint, weil sonst könnte ja eine Person die ganze Gemeinde kontrollieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich glaube, es ist wahrscheinlich bekannt, dass ich ein Club-Fan bin. So. Und jetzt verstehe ich das zwar nicht, aber es gibt Geschwister, die sind tatsächlich Fans von Greuther Fürth. Ja, okay. Ist mir das ein Ärgernis? Naja, ich sage jetzt mal nichts dazu, das überlasse ich eurer Fantasie. Aber ist es was, was mich zur Sünde verführt? Und da müssen wir sagen, nee, sicherlich nicht. Das heißt, müssen die jetzt auf mich Rücksicht nehmen und Clubfans werden? Also ich fände es schön, wenn sie es machen. Aber nein, sie müssen keine Rücksicht auf mich nehmen. Also nur, weil vielleicht mir irgendwas ein bisschen nicht gefällt. Darauf muss niemand Rücksicht nehmen, sondern es geht hier wirklich darum, fängt derjenige an, in seinem Glaubensleben zu straucheln? Ja? Belastet es ihn da? Oder ist es halt einfach nur was, was im Grunde gar nichts mit dem Glauben zu tun hat? Und ich glaube, der Unterschied wird uns da dann auch sehr leicht klar. Ja, was ist ein Ärgernis, wo man sagt, naja, andere Meinung, und was ist eins, wo man sagt, okay, hier müssen wir schon Acht geben auf den anderen. Vers 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Christus ist größer als alles andere. Manche konnten hier Götzenopferfleisch essen, aus dem Grund, weil sie wussten, es gibt überhaupt keine Götzen. Vor denen muss ich mir keine Sorgen machen, weil die existieren nicht. Es gibt nur einen Gott und niemand sonst. Und was soll mir irgendein nicht existierender Götze tun? Und deswegen war ihnen klar, das hat doch keine Macht über mein Leben. Wie soll was, was nicht existiert, Macht über mich haben? Aber dann gab es auch andere in der Gemeinde von Korinth und Rom. Und die waren vielleicht noch nicht so lange Christen und waren es auch immer gewohnt, im Tempel zu sein. Und die hatten da so ihre Schwierigkeiten irgendwie damit. Und die konnten das nicht so richtig einschätzen, wie sie sich da verhalten sollen. Ja, und waren da vielleicht auch noch verstrickt. Und deswegen heißt es dann hier, ja, dann hilf ihm halt einfach. Mach ihm doch keine Gewissensnot, sondern dann hilf ihm einfach, indem du es nicht machst vor seinen Augen. Dann kommt er gar nicht erst in irgendeine Notsituation. Hätten sie das Fleisch essen dürfen? Natürlich, sie hatten die Freiheit dazu, weil Christus größer ist, weil sie Freiheit in Christus haben. Aber sie durften freiwillig ihre Freiheit ein bisschen einschränken, um eben es dem anderen leichter zu machen. Finde ich auch interessant, dass es hier nicht heißt, jetzt geht ihr her, erklärt demjenigen mal sauber, wie das theologisch ist, dass er das nämlich biblisch kann, und dann soll er sich nicht so anstellen, weil ihr wisst ja, wie es richtig ist, und das muss der jetzt auch mal kapieren, sondern hier heißt es, nee, du bist ein liebevoller Bruder, dann verzichte einfach drauf, er kommt schon noch alleine dahin, und bis dahin mach's ihm leicht. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, das dürfen wir wissen und festhalten, aber wir müssen nicht immer jede Freiheit, die wir haben, auch aufs Maximale ausschöpfen, sondern wir dürfen auch gern darauf manchmal verzichten, wenn es Geschwistern hilft. Und den eigenen Kopf durchzudrücken wird in Vers 15 als nicht nach der Liebe handeln bezeichnet. Also ich stelle mir das zum Beispiel so vor, auch eine Situation, die ich schon immer wieder auch erlebt habe. Ja, wenn ein Bruder zum Beispiel Alkoholiker ist oder war, und der ist noch nicht so lange im Glauben und der sieht dich dann Alkohol trinken, dann kann das für den wirklich schwierig sein, weil er sagt, wie muss ich damit umgehen als Christ? Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann bringt es nichts, wenn du ihm erklärst, wie man ordentlich damit umgeht, sondern dann ist laut dem Vers hier die richtige Verhaltensanweisung, dann trink in seiner Gegenwart einfach gar keinen Alkohol, um es ihm nicht schwer zu machen. So sollst du dich verhalten und nicht erklären, was du für eine Freiheit hast. Ja, es soll nicht verlästert werden, was wir Gutes haben. Weil wenn nämlich Ungläubige sehen, dass wir lieblos handeln, wie sollen wir dann noch glaubhaft bezeugen, dass das Christentum die Religion der Liebe ist? Wie sollen sie das glauben, wenn sie sehen, dass Christen da untereinander lieblos sind? Und Vers 18 heißt es noch, wer liebevoll Rücksicht nimmt, ja, der gefällt Gott, was ja mal das Allerwichtigste von vornherein ist, aber er gefällt auch den Menschen. Das heißt, selbst die Ungläubigen werden denjenigen achten und akzeptieren. Stellt euch mal vor, das werden sogar die Ungläubigen sehen, wie gut die Christen miteinander umgehen und sagen, ja, das sind respektable Leute, schau, wie sie das untereinander machen. Ja, lasst uns da Zeugnis für andere sein. Vers 19, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben ist, das ist Sünde. Ich denke eigentlich genau die Zusammenfassung von dem, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Und in Vers 23 möchte ich noch sagen, für jeden von uns ganz persönlich ein wichtiger Vers. Ja? Wenn du Gewissensnöte hast, irgendwas zu tun, dann steht hier, dann tu es nicht. Weil das Gewissen ist ein Kompass, den Gott uns gegeben hat. Und natürlich kann es durch Sünde getrübt sein, aber an sich hat Gott das Gewissen in uns reingelegt und wir haben ein Grundgefühl, was richtig und was falsch ist. Deswegen, wenn dein Gewissen dir sagt, ich sollte es nicht tun, tu es nicht. Aber du musst auch wissen, für einen anderen kann vielleicht das Gleiche in Ordnung sein Und er kann sich anders verhalten als du. Und er tut damit recht vor Gott.
Ja, wie kann sowas groß aussehen? Ich habe eine kleine Geschichte ausgedacht, aber ich denke, da können wir schon Prinzipien sehen. Und zwar stellen wir uns mal vor. Wir haben zwei junge Pärchen und die sind zusammen beim Campen. Ja, beide gläubig. Und das eine Pärchen möchte jetzt gerne abends ein Glas Wein trinken. Und die anderen haben damit aber ein bisschen Schwierigkeiten. So, und jetzt geht Pärchen A aber her und sagt, ja, das ist doch als Christ kein Problem und das darf man doch und das könnt ihr doch auch machen. Und dann reden die so lange auf die ein, bis sie dann irgendwann sich breitschlagen lassen und halt dann auch ein Glas Wein mittrinken. Aber am nächsten Tag ärgern sie sich darüber und machen vor der ganzen Gemeinde den anderen Vorwürfe, weil sie sie überredet haben. Und die Geschichte ist jetzt ausgedacht, aber ich glaube, die Grundmuster, die wiederholen sich ständig. Ja, wie hätte man sich jetzt in so einer Situation hier richtig verhalten können, nach diesem Bibeltext? Also ich denke zum Beispiel, Pärchen 1 hätte schon mal als allererstes nicht die anderen überreden dürfen, dass sie was gegen ihr Gewissen tun. Egal, ob sie der Meinung sind, es geht oder nicht. Sie hätten sie nicht versuchen dürfen zu überzeugen. Und noch liebevoller hätten sie gehandelt, wenn sie gemerkt hätten, das stößt die an, und hätten einfach gar nichts getrunken. Und was hätte Pärchen 2 machen sollen? Pärchen 2 hätte natürlich hergehen sollen nach diesem Text und hätte es den anderen zugestehen sollen, dass sie trinken können, wenn sie möchten. Aber selbst hätten sie auf keinen Fall gegen ihr Gewissen handeln dürfen und hätten sich nicht überreden lassen dürfen. Und dabei hätten sie konsequent bleiben müssen. Und wenn wir uns jetzt nur mal so eine Situation vorstellen, die ihr mit allem anderen belegen könnt und wo sich diese Muster ständig wiederholen, dann merken wir, hätten beide jeweils diese zurückhaltende Einstellung besessen, da wäre nie was passiert, da wäre alles friedlich gewesen und so ist Streit entstanden, weil eben nicht so ein Verhalten da war, wie wir es hier in Römer 14 lesen. Ich möchte noch kurz auf ein paar Sätze zu Galater 2, Verse 4 bis 5 sagen, auch um das nochmal zu unterscheiden, weil das vielleicht auch leicht verwirren kann. Ich habe ja gesagt, wir müssen da sehr klar unsere Begriffe unterscheiden, um immer zu wissen, von was wir reden. Galater 2, Verse 4 und 5. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, widerspricht das jetzt nicht genau dem, was wir gerade gelesen haben hier in dem Vers? Wie passt jetzt das zusammen? Und da müssen wir wieder genau unterscheiden, was vor uns liegt. Es haben sich hier falsche Brüder eingeschlichen. Also ein falscher Bruder ist gar kein Bruder, ja. Weil entweder ist es ein Bruder oder nicht. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern sie wollten die Freiheit in Christus nehmen. Aber jetzt habe ich auch gesagt, wir dürfen auch manchmal auf unsere Freiheit in Christus verzichten. Was war jetzt hier genau der Unterschied? Der Unterschied ist, diese Brüder haben gelehrt, dass zur Errettung die Beschneidung notwendig ist. Dass das eine elementare Grundwahrheit des christlichen Glaubens ist. Jeder muss beschnitten werden, sonst kann er nicht gerettet werden. Und das ging natürlich gar nicht. Ja, weil es ist eben nicht so. Also es heißt, sie haben hier an der Wahrheit sich zu schaffen gemacht. Und das sagt der Paulus dann auch, keine Stunde sind wir denen gewichen, sondern da waren wir ganz konsequent und haben niemals nachgegeben und nicht gesagt, naja, dann sollen die das halt jetzt machen, sondern das sagt dann, nein, hier wird jetzt der Glaube zentral angegriffen, die Errettung, und da können wir nicht zwei Meinungen haben. Ja, was ganz wichtig ist, Achtung, jetzt wird's wichtig, Gemeinden, das muss ich auch dazu sagen, Gemeinden dürfen sich Regeln geben, die nicht in der Bibel stehen. Das ist in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass es immer klar bleibt, dass das eine Regel der Gemeinde ist, die die Gemeinde sich selber gegeben hat, aber es darf niemals so getan werden, als ist es eine Regel aus der Bibel, die Gott vorgegeben hat. Also das muss ganz klar unterschieden werden.
Ja, also zum Beispiel, wie wir einen Gottesdienst gestalten oder solche Dinge. Ja, das sind ja Regeln, die geben wir uns irgendwie selber als Gemeinde oder wann treffen wir uns. Ja, und das dürfen wir. Also man darf auch sagen, wir handhaben manches hier so und so. Aber wir müssen natürlich immer sagen, das handhaben wir so, weil wir das so handhaben, aber nicht, weil die Bibel jetzt sagt, das muss man genau so handhaben, wie wir das machen. Ja, also ja, wir dürfen uns Regeln geben, aber wie gesagt, es muss klar bleiben, was ist biblische Regel und was ist eine, die wir uns selber auferlegt haben. Wobei ich glaube, wir haben uns hier jetzt nicht viele auferlegt. Aber ich sage nur, es geht quasi grundsätzlich, solange die Unterscheidung klar ist. Kapitel 15, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ja, der Gott der Geduld und des Trostes gebe uns, dass wir einträchtig gesinnt sein und aus einem Munde Gott loben. Und er gebe uns auch, dass wir es schaffen, einander anzunehmen, wie unser Heiland Jesus Christus uns alle angenommen hat und liebt. Warum habe ich das heute erzählt? Ich habe es nicht erzählt, weil irgendwas vorgefallen wäre, was man jetzt klarstellen müsste, sondern im Gegenteil. Ich glaube, wir haben das hier als Gemeinde immer gut hinbekommen, dass wir auch Meinungen nebeneinander stehen lassen konnten und dass wir immer gemeinsam vorangegangen sind. Wir haben hier liebevoll aufeinander geachtet und Meinungsverschiedenheiten sind hier nicht groß geworden, sondern wir haben es immer geschafft, die gut und in Liebe auszuräumen, indem auch ihr oft Rücksicht genommen habt. Und deswegen sage ich das, gerade weil wir es gut hinbekommen haben, bleibt dabei, ja, und denkt daran, dass wenn mal es irgendwie dazu kommen sollte, dass es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt, wo du vielleicht nicht ganz einverstanden bist mit irgendwas, mit dem, was dein Bruder oder deine Schwester tut, dann denk hieran. Löst die Dinge in Liebe. Und einige Verse noch zu dieser Liebe. Ja, die Liebe, was ist die Liebe? 1. Korinther 13, 5. Die Liebe sucht nicht das ihre. Oder Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Oder 1. Petrus 4, Vers 8. Die Liebe bedeckt die Sünden. Stellt euch vor. Und 1. Johannes 3, Vers 16, die Liebe wäre sogar bereit, für den anderen zu sterben. So weit geht sie. Der Apostel Johannes ist fast 100 Jahre alt geworden. Und Hieronymus, ein Bibellehrer und den meisten vielleicht eher bekannt als fantastischer Bibelübersetzer aus dem 4. Jahrhundert, der berichtet, dass Johannes am Ende seines Lebens so schwach war, dass man ihn immer zu den Zusammenkünften tragen musste. Er konnte dann auch nicht mehr predigen, weil er so schwach war, und man hat ihn auch fast nicht mehr verstehen können, wenn er geredet hat, weil er so alt und schwach war. Aber als man ihn hingesetzt hat, saß er dann oft da und hat immer wieder das Gleiche wiederholt am Ende seines Lebens. Und war immer, saß noch kaum verständlich in der Ecke, ihr Kindlein, liebet einander. Ihr Kindlein, liebet einander. Immerzu. Und dann hat sich ein Jünger gewundert, warum er immer wieder das Gleiche sagt. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat gefragt, Meister, wieso sagst du immer wieder das Gleiche? Und da hat Johannes geantwortet, weil es ein Gebot des Herrn ist und es reicht, wenn man nur dieses Gebot befolgt. Amen.